Millern Talk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli.
Ja, moin und herzlich willkommen, liebe Fans, Freunde, Sympathisanten, Beobachter, Skeptiker und Kritiker des FC St. Pauli zu einer weiteren Ausgabe unseres Abendblatt-Podcasts Millern Talk rund um den FC St. Pauli. Wir haben interessante Tage hinter uns. Der FC St. Pauli hat nach dem Aus im Pokal-Viertelfinale nun auch in der zweiten Liga tatsächlich seine erste Saisonniederlage kassiert, nach 21 Spielen. Und nun ist er in dieser Woche auch nach dem schlechten Trainingsplatz in Hamburg-Niendorf entflohen und nach Mallorca geflogen. Darüber wollen wir heute natürlich sprechen. Es wird aber auch aus berufenem Munde um das Geheimnis gehen, wie man am Ende einer guten Saison tatsächlich in die Bundesliga aufsteigt. Welche Trainingsbedingungen früher die Profis des FC St. Pauli hatten, welche Erinnerungen das Spiel gegen Eintracht Braunschweig weckt, das am Sonntag im Millerntor-Stadion ansteht und was es vor einigen Tagen bei uns zu Hause, bei unseres Gastes zu feiern gab. Ganz besonders freue ich mich, dass ich für all diese Themen wieder meinen wissbegierigen, reisefreudigen und auf nur scheinbar nebensächliche Details achtenden Kollegen Rupert Fabig an meiner Seite begrüßen kann. Ich nenne nur das Stichwort ramponierter Briefkasten. Moin Rupert, herzlich willkommen zurück vom Kurztrip nach Mallorca.
Moin und hola Carsten, ja, da muss ich mal aufklären, worauf du anspielst. Auf den Briefkasten. FC St. Pauli hat ja im Trainingsgelände des RCD Mallorca trainiert. Wirklich schicke Anlage, hervorragende Bedingungen, nur was wirklich seltsam anmutet, dass am Eingangstor ein wirklich alter, kaputter, ramponierter Briefkasten hängt mit dem Namensschild RCD Mallorca. Ich weiß nicht, ob da jemals Post reinkommt oder ob da in den vergangenen 15 Jahren noch was reingeflogen ist, aber fand ich äußerst amüsant, dass in so einem schmucken Trainingszentrum so ein richtig oller, abgeranzter Briefkasten hängt.
Ja, das zu diesem Detail, aber wie war das große Ganze aus deiner Sicht? Hat der 5-Tage-Trip für St. Pauli den erhofften Sinn ergeben?
Also da gehe ich schwer von aus, weil die Trainingsbedingungen dort wirklich gut waren und bieten die höchste Wahrscheinlichkeit, da auch ein optimales Training umzusetzen, was schlicht und ergreifend nicht möglich gewesen wäre an der Kollaustraße. Wenn man sich da die Plätze anschaut, das ist ein drumherum Geränne um Pfützen, da lässt sich nicht vernünftig trainieren, eigentlich gar nicht. Und da die Zeit dort ja auch sinnvoll genutzt wird, um den Rasen auszutauschen, halte ich das für nicht die schlechteste Idee, da jetzt nach Mallorca auszuweichen, um da sich optimal auf Braunschweig vorzubereiten. Ich glaube, Eintracht Braunschweig hat jetzt weniger so gute Platzbedingungen gehabt in dieser Woche.
Ja, natürlich wollen wir heute über die Gegenwart und die nahe Zukunft sprechen, aber auch ein bisschen in Erinnerung schwelgen, da sich der FC St. Pauli in dieser Saison ja offenbar ernsthaft anschickt, 13 Jahre nach dem letzten Abstieg wieder einmal, genauer gesagt zum 6. Mal in die Bundesliga aufzusteigen, haben wir einen Gast eingeladen, der ganz maßgeblich am ersten Bundesliga-Aufstieg des Millerntor-Clubs beteiligt war, nämlich als Leistungsträger und Kapitän. Herzlich willkommen im Millerntalk, Rolf Höfert. Moin und grüezi. Vielen Dank, dass du dabei bist.
Ja, moin aus der Schweiz, vom Hohen Berge, wo ich seit 45 Jahren hier in der Schweiz lebe. Alles soweit okay. Ich verfolge natürlich weiterhin meinen Lieblingsclub und Herzensclub St. Pauli und wünsche denen natürlich im Mai diesen Jahres den Aufstieg.
Ja, moin auch von mir. Ich bin noch ein klein bisschen jünger als Carsten und muss natürlich erstmal fragen, warum er dich gerade schweizerisch begrüßt hat, warum es dich in die Schweiz verschlagen hat.
Ja, da ich ja die Verletzung mit der Achillessehne hatte und ich das offizielle Angebot von Bayern München da deshalb nicht annehmen konnte. Und ich hatte das Angebot aus der Schweiz im Dezember 78 und 79 bin ich dann in die Schweiz gegangen, statt FC Bayern, dann FC Bern, ist natürlich ein etwas anderer Club. Ich wollte 2 Jahre bleiben und jetzt sind es mittlerweile 45. Meine beiden Söhne Marcel und André haben mal gesagt, Papi, in die Schweiz zu gehen, das war eins meiner besten Entscheidungen im Leben.
Ja. Ehe wir im Laufe des Gesprächs das vergessen, wollen wir an dieser Stelle natürlich noch herzlich, auch noch nachträglich zu deinem 75. Geburtstag gratulieren, den du in der vergangenen Woche feiern durftest. Ich habe gehört, es gab am vergangenen Wochenende eine ordentliche Familienfeier. die auch ziemlich international ausgefallen ist.
So ist es. Meine Söhne leben in Sevilla und am Lago di Iseo in Italien. Dann hatte ich Nichten und Neffen aus Hamburg zu Besuch. Und hier mittlerweile habe ich auch einen verhältnismäßig großen Freundes- und Bekanntenkreis. Also es wurde gebührend gefeiert, wie sich das gehört, mit 75. Und nach meiner Erkrankung mit dem Tumor, Diagnose 6. Dezember 17, geht es mir einigermaßen. Ich bin weiterhin in ärztlichen Behandlungen und wie gesagt, es muss ja weitergehen.
So ist das. Das heißt aber, wenn ihr da Geburtstag gefeiert habt, hast du wahrscheinlich glücklicherweise gar nicht so viel von der Niederlage des FC St. Pauli in Magdeburg mitbekommen. Jetzt.
Nein.
Es ist ja auch nicht wirklich viel passiert, ne?
Naja, nun.
Bis auf Kiel hat sonst keiner gepunktet, so wirklich.
Habe ich das richtig verstanden? Das war nach 21 Spielen?
In dieser Saison, saisonübergreifend sogar nach 25 Spielen, ja.
Ja, dann haben sie ja fast an uns rangekratzt, denn wir hatten es ja mal geschafft, 27 Spiele ungeschlagen zu sein. Also das heißt Siege und Unentschieden.
Ja.
Im Aufstiegsjahr.
Das war noch die geteilte zweite Liga, ne? Genau.
Wie intensiv verfolgst du denn noch den FC St. Pauli jetzt? Du hast selber immerhin 7,5 Jahre dort gespielt. Wie sehr freut sich, dass sie gerade Tabellenführer sind?
Ja, natürlich. Also einmal St. Pauli immer und das ist natürlich auch eine Herzensangelegenheit, was ich da. Wir haben ja Geld mitgebracht, wir haben ja nichts verdient, aber wenn ich an die Asienreise 4 Wochen denke, Höhen und Tiefen und wie gesagt, St. Pauli liegt mir am Herzen. Und verfolgen tue ich das auch. Über Sky und so weiter. Das habe ich sogar.
Ja, sogar in der Schweiz. Ja, ihr seid ja 1977 auch Meister in der damaligen zweiten Liga geworden. Damals gab es 38 Spiele in einer Saison und davon habt ihr gerade mal 3 verloren. Siehst du da Parallelen zur aktuellen Mannschaft, die jetzt von 21 Spielen auch nur 1 verloren hat?
Also was ich jetzt in den letzten Wochen und Monaten so mitbekommen habe und gesehen habe, das sieht alles strukturell und auf Fußball aus. Also ich muss sagen, auch vom Technischen und die haben ein paar gute Jungs da drin. Ne? Und dass man mal verliert, das ist auch klar. Wichtig ist, dass sie jetzt aufgrund dieser Niederlage, dass sie da nicht ins Rutschen geraten. Also ich bin zuversichtlich, dass sie aufsteigen im Mai.
Was ist denn aus deiner Sicht besonders wichtig, damit man am Ende aufsteigt? Ein guter Fußball allein reicht vermutlich nicht. Wie entscheidend sind auch Teamgeist und solche Faktoren wie interne Konkurrenz?
Natürlich, das ist ja mit unserer damaligen Zeit ja gar nicht zu vergleichen. Wir hatten 18 Mann mit 2 Torhütern im Kader, ein Trainer, kein Torwarttrainer und so weiter und so weiter. Das ist heute mit 30 Mann da im Kader, die muss ich auch irgendwo ein bisschen bei Laune halten. Aber das habe ich auch das Gefühl, dass da ganz gute Typen drin sind. Ja, auch der Kapitän und so. Ich habe das Gefühl, dass die sind charakterlich auch ganz in Ordnung. Nur was mich so ein klein bisschen stutzig macht, ist im Moment dieses Personelle mit dem Trainer. Ich weiß nicht, hoffentlich kommt das dadurch nicht irgendwie eine Schieflage rein. Da müsste demnächst mal eine Entscheidung getroffen werden.
Ja, muss es, glaube ich. Bislang hat es noch keine Auswirkungen, zumindest nicht spürbar aus sportlicher, aber irgendwann kann das natürlich kippen und man möchte ja auch Klarheit haben für nächste Saison.
Naja, andererseits, ich sag ja auch, wenn ich die Ergebnisse verfolge, da kann ja auch dann jeder jeden auch irgendwo mal schlagen. Also das ist ja dann auch ein bisschen Bildsetz, ne?
Naja, ja, absolut. Auf jeden Fall. Hat man ja gesehen. Ich meine, Magdeburg spielt ja eher gegen den Abstieg und letztendlich haben die dann an dem Tag mehr oder weniger auf Augenhöhe gespielt, ne? Also genau was du sagst. Naja, das ist sehr ausgeglichen.
Das ist, wie gesagt, so ein Ausdruck, da gibt es ja morgen. Man hat ja Wir haben ja auch nicht alle immer unseren besten Tag. Wir haben ja auch mal eine kleine Schwächeperiode.
Genau.
Nicht oft, aber ab und zu.
Genau. Euer Trainer damals, als ihr aufgestiegen seid, war ja der kürzlich verstorbene Dieter Pferner. Der war damals ja auch erst 35 Jahre alt, also damit auch relativ jung. Wie siehst du es heute, dass Fabian Hürzeler, der ja erst 30 ist, erst Ende des Monats 31 wird, noch ein bisschen jünger und damit auch jünger als der ein oder andere Spieler. Wie kann sich so ein junger Trainer trotzdem Respekt verschaffen?
Nochmal kurz zu Dieter Ferner, gegen den habe ich ja noch aktiv in den Aufstiegsspielen 71, 72, der spielt ja bei Rot-Weiß Essen.
Ja.
Und war relativ jung, aber der hatte schon eine profihafte Einstellung. Die waren ja damals im Besten mit Rot-Weiß Essen und so weiter, alles Vollprofi im Gegensatz zu uns. Und jetzt, ja, zum Hürzler, ich meine, wie gesagt, irgendwie muss er ja ein klein bisschen dankbar sein, dass er St. Pauli ihm die Chance so gegeben hat. Und dann auch diesen Kader so zusammenzustellen. Also wie gesagt, das ist schon ein bisschen,
ja.
Vorteilhaft für ihn. Echt? Wie gesagt, ich sage, er ist ja halber Schweizer und Schweiz ist ja angeblich Qualität.
Ja, das stimmt. Aber nochmal die Frage, wenn man so jung ist und jünger ist als der ein oder andere Spieler, wie schafft man das da trotzdem, den Respekt der Spieler sich zu erarbeiten?
Indem man gewinnt.
Ja.
Die Mannschaft muss nur gewinnen, das läuft das so.
Ja, ey. Ja. Also,
wenn ein paar Mal auf die Nuss trägt, dann kommen doch die Zweifel. Jetzt, Trainer sagen, guck mal jetzt, was jetzt in Kaiserslautern innerhalb hat. Das ist doch Wahnsinn alles. Jetzt auch, oder in Mainz, wenn ich das verfolge. Der wird in Zürich da raus und nächsten Nachmittag ist er schon in Mainz. Also das Fußballgeschäft, das dreht sich ja immer schneller.
Ja,
um nochmal zu dem Hürzler zu kommen, ja, wie gesagt, der hat sicherlich seine Qualitäten, aber am Erfolg wird er nicht gemessen, wie gesagt. Wir warten mal das ab.
Das ist verblüffend simpel, aber irgendwie auch einleuchtend. Das reicht, wenn er gewinnt, um sich den Respekt zu verschaffen.
Ja, natürlich ist ein bisschen flapsiger ausgedrückt.
Ja, aber es ist ein wahrer Kern.
Das ist das. Ja. Das ist halt so. Mir hat ein früherer Trainer mal gesagt, wenn du gewinnst, kannst du auf jeden Baum krabbeln.
Apropos Respekt verschaffen, Respekt vor der jetzigen Fußballergeneration. Wir hatten es eben im Vorgespräch schon angedeutet, mussten ein bisschen schmunzeln darüber. Die St. Pauli-Mannschaft ist ja jetzt gerade ein paar Tage auf Mallorca gewesen, um dort zu trainieren, weil die Plätze jetzt nach den heutigen Maßstäben völlig ramponiert waren. Wie wäre das bei euch damals gewesen? Wo hättet ihr denn trainiert, wenn der Platz voll geregnet war? Ja,
wo hätten wir trainiert? Wir hatten, wenn schlecht ist, wir hatten ja gar keine Trainings. Wir haben oft auf dem Hauptplatz trainiert. Da war dann natürlich auch ein Wald- und Wiesenacker am Wochenende, wenn wir drauf gespielt haben. Und bei solchen prekären Wetterverhältnissen, die im Moment sind, dann haben wir auf dem Grandplatz trainiert. Oder zu in den Jahren 6, 77, dann haben wir auf dem Nebenfeld vom Volksparkstadion trainiert. Dann haben wir erstmal die Hügel da weggemacht. Und dann, ja, das kannst du alles nicht mehr vergleichen. Also jetzt nach Mallorca zu fliegen und da die besten Trainingsbedingungen zu haben, das ist schon First Class, ne?
Ja, es ist ja heute undenkbar, dass St. Pauli direkt beim HSV trainiert. Also das ist ja unglaublich. Ja. Gab's damals gar keinen Ärger?
Nein. Wir haben eine kleine Nebenkabine bekommen und dann sind wir da auf den, Rübenacker da rum. Oder wir sind gelaufen durch den Wald da.
Ja.
Volkspark, ja. Ne? Ja. Also. Oder wir haben dann aber. Ferner hat dann auch mal das Training ausfallen lassen und hat gesagt, jetzt trinken wir mal eine Tasse Kaffee bei unserem Club an.
Ja,
ja, wir hatten natürlich auch von den Typen, hatten wir natürlich auch, das passte natürlich auch. Und ich habe auch das Gefühl, das ist in der heutigen Mannschaft auch, dass es von den Charakteren eigentlich ganz gut ist. Und aber bei uns damals, da kam der Frosch Lautern, Ferien Berlin, da kamen die Dänen, dann kamen junge Spieler dazu, Mannebach, Oswald. Und irgendwie passte das. Und dann hatten sie ja auch noch einen einigermaßen, charakterlich ganz guten Kapitän. Ich habe den Namen vergessen.
Ja, wir zum Glück nicht, Rolf. Genau. Stimmt das eigentlich, dass ihr damals während des Trainings kein Wasser trinken durftet, weil es angeblich einen härter macht, wenn man durstig ist?
Also da kann ich mich, Wasser kann ich mich nicht dran erinnern. Woran, also das kann ich mich nicht, aber wir haben nach dem Training mal im Vereinsheim in der Küche mit einigen Spielern hinten in der Küche nach dem Training mal ein Bier getrunken.
Ja, okay.
Andere Zeiten,
das stimmt. Ja. Nein, ich hab von jemandem aus deiner Mannschaft das mal gehört, dass ihr während des Trainings nicht trinken durftet, weil einen das dann härter macht, wenn man Durst hat und man wäre verweichlicht, wenn man während des Trainings trinkt.
War das Butcher Rotenfeld, der dir das erzählt hat?
Oh, möglicherweise, ja.
Das hast du vergessen, ne?
Ja.
Ist ja auch egal. Nein, also und auch ernährungsmäßig und was nicht alles. Weil der Frosch ist jeden Mittag auf dem Kiez in so eine Currywurstbude gehabt, jeden Tag sein Schaschlik und bei Schaschlik-Schorsch gegessen. Also das kann man alles überhaupt nicht vergleichen mit eben Ernährungspläne und medizinische Abteilung. Unser Masseur, der war noch hauptberuflich im Krankenhaus in St. Georg beschäftigt und kam dann abends zu uns, ja, und hat uns ein bisschen geknetet. Also, wie gesagt. Aber das ist heute so und Geld spielt ja auch eine Rolle und wir haben ja auch ein bisschen was bekommen. Das war eine bescheidene Sache, aber wie gesagt, das waren andere Zeiten und das ist so.
Ja, wo wir anderen Zeiten sind, kommen wir mal fragen.
Aber da bin ich nicht irgendwie, das ist letzter Zeit nach Trauer. Wir hatten also, wie gesagt, die Zeit bei St. Pauli mit Höhen und Tiefen und was nicht alles, das war erlebnisreich und war und wir hatten ja auch ein bisschen Erfolg. Als ich 71 kam, da wurden wir zweimal norddeutscher Meister, dann sind wir nachher hoch. Zweite Liga sind dann 2-3 Toren, glaube ich, im ersten Jahr gescheitert. Ja, und dann 76, 77 Jahre aufgestiegen. Ja. Ich meine, nachher sind wir das Jahr darauf natürlich sang- und klanglos abgestiegen. Mit Dauerverletzten, Ferien, Mannebach, Horsch, meine Wenigkeit und so weiter. Also, das wäre gar nicht auffallen. Dann haben sie Notkäufe da gemacht. Dann haben sie da Spieler geholt von Blau und Biberung und Johnny Winkler. Das waren alles nicht.
Ja.
Die waren teuer, aber nicht gut.
Darfst du dir heute nicht sagen, du.
Wir können ja auch einige streichen.
Ja, leider.
Aber darf man die Wahrheit nicht sagen?
Doch. Doch, bei uns immer. Ja. Bei uns immer, Rolf.
Ja, aber bloß in der Politik nicht so.
Ja, kommen wir mal zu St. Paulis Gegner am Sonntag, Eintracht Braunschweig. Zu der Wahrheit dieses Traditionsvereins gehört, dass sie 1967 noch deutscher Meister waren und auch mehrfach gegen dich gespielt haben. Welche Erinnerungen hast du denn an die Spiele?
Also 67 sind sie Meister geworden. Ich glaube, mit den wenigsten geschossenen Toren und den wenigsten bekommenen. Trainer war, glaube ich, Johansen.
Ja.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja, das stimmt, ja.
Ja, und ich persönlich habe, also mit St. Pauli zusammen, die sind ja abgestiegen und hatten 73er den Sponsor Günter Mert, Jägermeister. 73, 74.
Ja,
da haben wir zu Hause, meine ich, das Heimspiel 1-0 verloren und im Rückspiel in Braunschweig, glaube ich, 7-0 verloren oder 7-1.
Ja.
Und in der ersten Bundesliga, das muss gewesen sein, im Herbst 77, da gingen sie natürlich, die Vorstandsherren von St. Pauli meinten im Stadion, da im Volksparkstadion, viele Zuschauer, ich glaube, da haben wir 11.000 gehabt gegen Braunschweig, haben wir 1-0 verloren. Poppy Woda.
Mhm.
Rückspiel, gut, da habe ich, Carsten sagte mir neulich, ich hätte wirklich nur in der Halbzeit reingekommen. Kann ich, also an schwächere Spiele kann ich mich schwer erinnern.
Ja, du bist.
Nicht,
du
aber da haben wir 2-0 verloren, da spielte ja damals bei Braunschweig der Paul Breitner.
Ja, genau. Ein echter Weltmeister von also, 3 Jahre vorher.
Ich Braunschweig, wenn ich so das bilanziere, da hat Rolf Höfer nie irgendwie einen Blumentopf gewonnen. Das gab es immer einen Abitur.
Ja, ja. Das Kuriose an der damaligen Bundesliga-Saison bei euch war ja, dass ihr im Millerntor-Stadion ungeschlagen geblieben seid. Unter anderem habt ihr Werder 3-1 geschlagen, 60 München 4-1, Eintracht Frankfurt.
Nein, 60 war im Stadion im Volkspark.
Bist du sicher? Ich hab es anders gelesen, ehrlich gesagt, aber das können wir gerne nochmal nachgucken. Okay, aber auf jeden Fall gegen Eintracht Frankfurt ein wildes Spiel, 5-3, das war ganz sicher am Millerntor.
Also, ja, aber persönlich, also was natürlich war für mich der 2-0-Sieg im Stadion damals am 3. September
77. Darauf wollte ich auch noch zu sprechen kommen, genau.
Mein persönlich bestes Spiel, meine ich, gespielt zu haben zu Hause gegen Hertha. Am Millerntor haben wir 3-0 gewonnen, dreimal Gerber.
Ja, ja.
Aber sie gingen ja meinten dann auch gegen Gladbach und gegen Bayern ins Stadion zu gehen, um Zuschauer, kann ich ja auch irgendwo verstehen. Nur das waren im Winterspiele. Wir hatten, glaube ich, gegen Gladbach 10.000 und gegen Bayern 12.000 Zuschauer.
Ja, genau, genau.
Und dann im Rückspiel gegen den HSV, im ersten Spiel hatten, waren, glaube ich, 55.000 da. Und das Rückspiel war, glaube ich, im Januar, wo ich dann noch von Kortisonspritze bekam, weil ich mit der Achillessehne ja kaum noch laufen konnte. Ich wollte aber unbedingt spielen. Dann haben wir natürlich, da haben wir 3-2 verloren, aber da waren wir etwas über 30.000 Zuschauer.
Ja, genau, ich weiß.
Das
genau.
waren keine guten Entscheidungen, aber ja. Wie gesagt, so.
Ja, ja, undenkbar, dass man heute als St. Pauli ins Volksparkstadion geht. Reine Spekulation, wärt ihr, wenn ihr durchgehend am Millerntor gespielt hättet, nicht abgestiegen möglicherweise? Hättet ihr die Klasse gehalten?
Kann man im Nachhinein ja nicht feststellen. Also ich bin der Meinung, die Chancen sind größer geworden, aber hauptsächlich waren die Verletzungen, die waren nicht aufzufangen. Und vor allem die langjährigen Verletzungen, die wir dann hatten. Wie gesagt, ich hatte ja vorhin Frosch und Ferien und die
ja,
gesagt,
ja.
Also meine Wenigkeit. Und da war unser Kader zu schwach. Und wir waren in der Breite ja auch nicht. Wir waren nicht gut genug dann auch nicht. Also
ja.
Aber ihr hattet euch ja dann.
Das war also.
Ihr habt euch ja dann immerhin im Volksparkstadion so gut eingespielt, dass ihr das Auswärtsspiel gegen den damaligen Europacup-Sieger HSV 2-0 gewonnen habt. Du hast eben schon ein bisschen angedeutet, das war wahrscheinlich dein schönster, spektakulärster Sieg mit St. Pauli.
Das war wohl, ja, das war klar. Ich meine, ich als Hamburger war, ich spielte ja bei BU vorher und spielte eigentlich auch einigermaßen. Aber ich ging ja dann, ich war bis 71 HSV-Fan, aber dann, wir haben ja keine Hamburger genommen. Denk nur an Breme, denk nur an Bitscher-Kopf, Wohlers von Norddeutscher, die spielt nachher in Essen, Bitscher und Fussel bei Wohlers in Gladbach. Ne? Und dann gab es, ich glaube, Neubart von Dings, von Concordia fällt mal an, der ging dann nach Bremen. Aber da haben sie ja alle von auswärts da geholt. Ich meine, der Kals und so, die haben natürlich schon eine Karriere hingelegt. Aber so wenn ich an Memmering und Hiddink denke, also wie gesagt, das hätten wir ja auch irgendwo noch hingekriegt.
Ja, das Derby damals beim HSV, da hatte ja Peter Nogli auf 8-0 für den HSV vorher getippt, ne? Aber
ich habe mal mit Peter danach gesprochen, er kam ja von Phoenix Lübeck damals.
Ja.
Und er meinte, das hätte irgendwie reportermäßig jemand ihn in den Mund gelegt. Das weiß ich nicht, ob das hundertprozentig stimmt.
Naja, gut.
Der Trainer braucht nur den Artikel an die Scheibe kleben bei uns und sagen, hier, guck mal, was der Kapitän gesagt hat. Ja. Ich meine, da hatten wir auch ein bisschen Glück und Spielglück hatten wir auch. Und der Schiedsrichter war auch ganz für uns, der war ganz gut gesungen.
Ja, das Spiel war ja wie früher üblich, die Bundesligaspiele am Sonnabend um 15.30 Uhr. Wie sah denn dein Vormittag aus? Heute sind ja die Mannschaften immer noch im Hotel an dem Spieltag und fahren dann im Bus ins Stadion. Ich glaube, bei dir war das ein bisschen anders, ne?
Ja, das also ich bezog ja das Haus, also ich nicht allein mit meiner Frau und Sohn nach Poppenbüttel. Und dann hatten wir einen Bekannten, der war in einer Baufirma tätig und so, und er sagt, die Firma macht pleite und wir brauchen noch Fliesen für unsere Terrasse draußen. Ja. Da bin ich morgens um 10 mit ihnen da hingefahren, haben die Platten aufgelegt und vom Anhänger runter und dann sind wir ins Clubheim gefahren nach St. Pauli. Dann hatten wir da eine Spielbesprechung und dann sind wir mit dem Bus rübergefahren. Und dann haben wir 2-0 gewonnen und dann sind wir mit dem Bus wieder nach Hause gefahren und haben dann in der Küche ein paar Bierchen getrunken.
Ja.
Vom Vereinshaus. So war das. Da war kein Hotelaufenthalt oder Mittag noch treffen und sowas. Das nicht. Das war vielleicht auch aus Kostengründen, weiß ich nicht.
Aber hat sich ausgezahlt. War ja offenbar eine gute Vorbereitung. Du hast deine...
Ich habe doch vorhin gesagt, wenn du gewinnst, dann kannst du alles machen.
So ist es, absolut, genau.
Dann hast du gute Instrumente, also wie gesagt. Ja, das waren andere Zeiten, aber der 2-0-Sieg natürlich, weil das war für mich als Hamburger und dann gegen den HSV. Da war schon Freude angesagt.
Einige Zeit später stand dann für dich die Achillessehnen-OP an. Du hast es vorhin schon angesprochen, dass dadurch auch der Transfer zu Bayern München geplatzt ist. Wie konkret war denn das Angebot damals? War alles praktisch schon spruchreif?
Es war so. Bayern hatte St. Pauli angebracht und St. Pauli hat mit mir gesprochen, hat gesagt, von Bayern München habe ich persönlich, aber die haben offiziell angefragt, weil wir am 13. August ja 77 spielten wir in München und ich spielte zweite Halbzeit Libero. Und das hat denen wohl ganz gut gefallen. Und Franz Beckenbauer ging ja dann zu Cosmo. Und St. Pauli hat gesagt, und Ferner hat gesagt, der Trainer Höfert hat Vertrag bis 30.06. hier. Den geben wir nicht frei. Wir haben immer noch eine Chance, drin zu bleiben. Aber dann hat sich das natürlich mit meiner Achillessehne in der Rückrunde dermaßen schlecht entwickelt. Nicht? Aber das ist halt so. Das war ja, zu Bayern bin ich natürlich gerne gegangen. Das ist ganz klar kostenlos. St. Pauli hätte, glaube ich, damals 400.000 Ablöse bekommen noch. Und ich hätte auch ein bisschen mehr bekommen als Pauli. Aber es hat sich nicht ergeben und wie gesagt, damit muss man dann leben. Und dann ging ich ja im Januar 79, ging ich dann mit der Familie in die Schweiz.
Genau, zum FC Bern, nicht zu Young Boys.
Nein, böse zu behaupten hier, der Taxifahrer hat sich verfahren. der hat die falsche Abfahrt genommen. Nicht Frankdorf-Stadion, sondern Stadion FC Bern. Aber ja. Ich muss sagen, und dann habe ich natürlich auch, naja, die waren Vorletzter und im Mai waren wir dann Vierter, Fünfter. Oh. Hat der Präsident zu mir gesagt, ich sollte doch mal ein bisschen verletzt machen. Die Siegprämien, die werden zu viel.
Ja.
Dann sind wir nachher ja nach 4 Jahren da auch nochmal, dann habe ich ja ein Jahr auch noch Spielertrainer hier gemacht. Aber die Freundschaft und die Beziehung, das habe ich jetzt auf dem Geburtstag gemerkt. Also, die Schweizer sind ja so ein bisschen konservativ und Kantonsdenken, aber wenn du hier Freundschaften geschlossen hast, dann zählen die auch. Also, muss ich sagen.
Ja, wie ist es denn gekommen?
Und weltweit auch Idioten, das ist ja halt so.
Ja, klar. Wie ist es gekommen, dass du nicht mehr zurückgekommen bist? Ich meine, du hast ja von erzählt, erst nur einen 2-Jahres-Vertrag und stattdessen bist du hängen geblieben und bist der Unternehmer geworden.
Ja, das hat sich dann beruflich verändert. Wir haben ja ein paar Fertigungen im Amersweg, aus Familienentwicklung damals. Mein Vater und meine Brüder haben. Und dann hatten wir einen Schweizer Partner hier. Dann habe ich mich 82, 83 haben wir uns dann selbstständig gemacht. Aber das ging nach einem Jahr mit dem Partner auseinander. Dann sind wir abgestiegen mit Bern. Und 83 liegt die Scheidung. Das war innerhalb von 83 nicht so ein gutes Jahr. Im Gegensatz zu 77 Aufstieg, Sohn geboren, Haus bezogen.
Stark.
Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Nicht? Einmal positiv, einmal negativ. Ja. So spielt das Leben, meine Herrschaften.
So ist das.
Ja, trotzdem.
Beruflich habe ich mich dann weiterentwickelt und mache das heute noch zu 50%. Ja, weil ich auch ein bisschen Freude daran habe.
Ja, das ist das Wichtigste. Dass man
aber ich habe nach Hamburg die vor familiäre Beziehung und jetzt müssen wir leider meinen einen Bruder im Januar beerdigen. Oh, aber wir haben uns ja auch Anfang Dezember mit einigen Aufstiegskollegen, so Rosenfeld, Rünio und so weiter, haben wir uns ja auch getroffen. Also der Kontakt bricht nicht ab.
Ja,
ja. Auch mit Schiller, so zum Beispiel, den habe ich nach wie vor immer Kontakt.
Siehst du dich denn?
Hamburg bleibt mir natürlich und St. Pauli im Herzen auch, aber ich weiß jetzt auch nicht so schlecht.
Nö, das glaube ich. Wie lebt sich als Hamburger so in der Schweiz? Bist du für dich selber Hamburger oder wirst du, du hast ja eben gesagt, die sind so ein bisschen konservativ und Kantonsdenken. Wirst du da als Auswärtiger noch angesehen oder jetzt bist du einer der Iren?
Nein. Ich bin hier. Obwohl die Sprache, das werde ich wahrscheinlich in diesem Leben nicht mehr lernen. Aber wir verstehen uns. Ich verstehe sie und ich verstehe sie. Aber im ersten Jahr, also wie gesagt, das Berndeutsch, also das ist. Das ist eine Fremdsprache. Ne?
Ja. Bern ist ja für den deutschen Fußball ein sehr bedeutender Ort. Du warst so 5 Jahre alt, als Deutschland dort Weltmeister geworden ist. Hast du irgendwie...
Ja, Anfang Juli 54, richtig? Ja.
Genau. Hast du irgendwelche schwachen Erinnerungen, wie das bei euch zu Hause verfolgt wurde?
Keine, 54 habe ich keine irgendwie Erinnerung. 58 saß ich mit meinem Vater in Schweden, da saß mir vom Radio.
Ja, ja.
Aber an 54 nur, was man so im Fernsehen und so nachher erinnert.
Ja, ja, genau.
Also aber mit 5 Jahren, nein.
Ja, okay.
Dann kommen wir mal zurück.
Obwohl war relativ früh. Ich bin ja in Bellingsbüttel gestartet mit meinem älteren Bruder. Ich bin 1955 bin ich damals im Club mit 6 Jahren reingekommen. Das gab es damals ja noch gar nicht. Du konntest ja mit 6 Jahren noch gar nicht im Club eintreten.
Ja.
Aber mein älterer Bruder hat mich mitgenommen und so. Ich hatte Spaß am Fußball. Also ich war beim Fußball ein bisschen besser als in der Schule.
Du hast sie ausgezahlt.
So, meine Herren, was wollen wir noch besprechen?
Ja, wir besprechen mal noch die Gegenwart kurz. Der Spielstil vom FC St. Pauli, wie gefällt dir denn auch im Vergleich zu der Art und Weise, wie ihr früher Fußball gespielt habt?
Ja, also der Vergleich, das vom Tempo her, ich sage ja auch, ab einem Torwart hinten rausspielen, das habt ihr ja nun selbst gesehen, wie oft das jedes Wochenende da passiert. Also da kriege ich immer die Nackenhaare. Aber was sieht Fußballerisch und von der Schnelligkeit und von der Kondition des Ganzen. Auch durch die, ich sage, durch die Trainingsbedingungen, durch die ärztliche Betreuung und sowas alles. Und dann hat St. Pauli natürlich, ich sage, der ist mir so ein bisschen ans Herz gewachsen, den sie von Norderstedt da geholt haben.
Ja, Elias Saad.
Ne?
Ja.
Und nein, die haben paar gute da drin. Also das muss ich schon sagen.
Ja.
Und auch in der Abzug. Naja, die spielen auch die letzten Monate gerade, was ich so verfolgt habe, also am Fernseher. Die spielen einen guten Ball, kann man sich anschauen.
Was erwartest du jetzt am Sonntag? Was erwartest du jetzt am Sonntag gegen Braunschweig? Wie wichtig wäre ein Sieg, um nicht so eine Negativspirale in Gang zu setzen und darüber zu diskutieren?
Jetzt spricht man eine Negativspirale nach solcher Erfolgsserie, nach einer Niederlage. Ich glaube 1-0, also nun malt das mal nicht zu schwarz da.
Nee, ich frage ja nur.
Also, natürlich, Braunschweig, die spielen gegen Abstieg, ne? Immer noch.
Ja.
Ja.
Zuletzt ganz erfolgreich.
Die sind gleich auch ein klein bisschen im Aufwind, wenn ich das im Hinterkopf habe.
Genau.
Also, ich nehme mal an, dass der Trainer ihnen sagen wird, dass ich das nicht auf die leichte Schulter nehmen soll. Und das machen sie auch nicht, wie gesagt. Jeder Spieler hat das Ziel und der Verein und Öke und Sportchef und Publikum sowieso, dass die wollen noch aufsteigen.
Das denke ich auch. Sagen Sie nur nicht.
Wenn die Roten auch mit aufsteigen, dann haben wir nächstes Jahr wieder ein Derby.
Ja,
hätte was. Wir haben den Trainer gerade nochmal ausgetauscht.
Ja, das interner Carsten.
Ja.
Ich habe schon gesagt, das ist für uns St. Paulianer nicht gut, dass sie den Trainer haben.
Habe ich häufiger gehört.
Ja. Also das muss man nicht so in die Öffentlichkeit, aber man hat ja Sympathien für gewisse Leute und auch so, ich kannte ihn ja nicht näher, aber der Trainer, also der ging mir von Anfang an, da ging mir der Hut hoch. Also der guckt aus den Augen schon die pure Arroganz. Aber das ist nicht unser Bier. Wir sind die Braunen und nicht die Roten. Fertig aus. Hallo?
Ja, was denkst du, bleibt St. Pauli denn am Ende vor dem HSV? Am Ende der Saison?
So, ich meine, wenn beide aufsteigen, ist es eigentlich. Aber als erstes, ja. Ich wünsche und hoffe das.
Ja.
Ich kann ja nicht in die Zukunft schauen, dann würde ich ja Lotto-Millionär sein.
Ja.
Aber ich hoffe und ich glaube das auch.
Ja.
Jetzt die Einzelniederlage da im Posten. Da müssen wir einen Haken dran machen und jetzt gegen Braunschweig. Wie sagt man früher? Was hat jetzt wirklich Seele immer gesagt? Er will auch krempeln und gewinnen.
Ja, das ist doch ein schönes, klares und passendes Schlusswort, lieber Rolf. Rupert und ich sagen dir herzlichen Dank für deine Zeit und deine Meinung. Es hat uns wirklich sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch soweit. Nur habe ich eine Frage. Ich weiß nicht, ich bin ja nicht so vernetzt. Dieses Gespräch, kann man mir das irgendwie mal auf mein Internet oder auf mein PC?
Das wirst du auf jeden Fall finden in allen gängigen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Der Abendblatt-Podcast Millern Talk ist überall abzurufen. Ja.
Wo ich da genau rauf muss, könnt ihr mir das per Mail schicken?
Das erklären wir dir gleich. Ja,
das erklären wir dir sehr gerne und auch jedem also, Hörer.
Ihr sollt mir das schreiben, dann können sich da meine Söhne drum kümmern.
Genau, dir schreiben wir das und ein Hörer erklärt es Carsten nochmal.
Genau, und alle Hörer können auch den Abendblatt-Podcast Millern Talk sehr gerne kostenlos abonnieren. Dann werden sie und ihr immer wieder informiert, wenn es eine neue Ausgabe gibt. Und auf jeden Fall hören wir uns wieder vor dem nächsten Heimspiel im März, wenn Hertha BSC ans Millern-Tor kommt. Tschüss und gut. Ade in die Schweiz.
Ja, ich auch. Sage auch alles Tschüss gut. Und dann Adios und bis zum nächsten Mal. Alles Gute.
Bleibt gesund, Männer.
Ne? Ja, du auch. Okay, tschüss.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.